Und es ist wieder Sonntag. Ich heiße euch herzlich willkommen beim Podologie-Podcast mit Zukunft. Heute habe ich einen Kollegen aus dem südlichen Baden-Baden bei mir, den Herrn Glahn Schuster. Einen schönen guten Abend.
Einen schönen guten Abend, Herr Sörensen. Wünsche ich Ihnen auch. Herzlich willkommen.
Es ist mir eine große Freude, bevor Sie sich vorstellen dürfen, darf ich das auch nochmal hier ganz öffentlich sagen. Sie sind der Top-Fan dieses Podcasts.
Ui.
Ja. Ich freue mich jedes Mal, das wissen viele ja nicht, ich bekomme jedes Mal ein akustisches Feedback zu jeder Folge bis jetzt und ich kann nur tausendmal Danke sagen an dieser Stelle und ich bin froh, dass ich Sie auch hier als Gast haben darf.
Der Dank liegt ganz auf meiner Seite. Es ist ein Genuss, jeden Montag den Tag oder die Woche mit Ihrem Podcast zu beginnen. Dankeschön.
Das gibt mir das Herz auf, Herr Kollege. Wie schon fast klassisch, würde ich Sie einfach bitten, sich kurz den anderen Kollegen hier vorzustellen. Wir haben ja schon im Vorfeld miteinander ein bisschen gesprochen und auch kommuniziert und ich bin fest davon überzeugt, dass das interessant wird, was wir heute hier zu berichten haben.
Also. Ja, danke schön. Also mein Name ist Oliver Gahn-Schuster, ich bin 49 Jahre alt, ich bin Podologe und gezwungener sektoraler Heilpraktiker auf dem Gebiet der Podologie und betreibe seit letztem Jahr September das Podologikum in Baden-Baden. Bei mir geht alles ein bisschen schnell. Ich habe auch erst 2018 mein Examen gemacht. Von daher bin ich das Ganze gewohnt, dass es so ein bisschen wie ein Düsenflieger alles bei mir im Leben läuft.
So muss das sein. Und da mal fragen, was wir vorher gemacht haben. Also es interessiert mich immer, wo die Leute in die Podologie dann doch relativ spät dann erst den Weg dazu finden.
Sehr gerne. Also ich bin ursprünglich Fotograf von Beruf. Ich habe sowohl als auch als medizinisch-technischer Fotograf gearbeitet in der BGI-Unfallklinik. Deswegen war schon immer so mein Hang ein bisschen zur Medizin. Ich habe intraoperative Dokumentation durchgeführt in der BGI-Unfallklinik. War im schwerstbrandverletzten Bereich tätig, in Wiederherstellungschirurgie, habe Symposien dokumentiert, also dokumentiert für Symposien und habe unter anderem auch 5,5 Jahre in Zentralafrika als Fotograf verbracht und habe dort für die UNO gearbeitet und habe dort in Ruanda im Zuge des Bürgerkriegs dort einige Dokumentationen durchgeführt.
Wow.
Ja, und der Hang zur Medizin war eigentlich schon früh gegeben, weil ich nämlich auch schon als Zivildienstleistender in der septischen Chirurgie meinen Zivildienst verbracht habe und wäre ich kein Fotograf geworden, dann wäre ich bestimmt OP-Pfleger geworden damals, ja, und deswegen war für mich irgendwann mal der Weg zur Podologie deswegen gegeben, weil ich, wie das bei Männern so der Fall ist, mit Mitte 40 gedacht habe, ich muss mein Leben komplett auf den Kopf stellen und was ganz Neues machen. Und habe dann lustigerweise einen Bericht mal über einen professionellen Fußballspieler gelesen, der aufgrund eines eingewachsenen Nagels ausgefallen war und das wiederum dem Fußballverein sehr viel Geld gekostet hat und dann haben da verschiedene Ärzte versucht, das irgendwie wieder auf die Reihe zu kriegen und sind kläglichst gescheitert und dann kam der Fußballverein auf die glorreiche Idee, mal einen Podologen zu fragen und der Ganze hat es wieder hingekriegt und der Fußballspieler heißt Ribéry, der ganze Verein ist Bayern München und seitdem ist Bayern München einer der einzigen oder wenigen Fußballvereine in Deutschland, die einen Podologen beschäftigen oder eine Podologin beschäftigen. Und somit über diesen Bericht bin ich eigentlich auf die Podologie aufmerksam geworden. Und wie gesagt, OP-Pfleger, ich hatte schon immer eine Affinität zu Instrumenten und am menschlichen Körper zu arbeiten. Und dann bin ich losgezogen in die Schule in Mannheim, wo ich dann auch später meine Ausbildung gemacht habe, habe mich über diesen Beruf informiert und ja, und so bin ich eigentlich zur Podologie gekommen.
Wow, also das ist ja ein Werdegang, da könnte man ja schon einen Film von machen, das ist ja irre. Wir müssen uns mal über die ganzen anderen Themen da mal später drüber unterhalten. Wir wollen ja jetzt erstmal bei der Podologie, also ich danke, dass Sie in unseren Beruf gekommen sind. Ich glaube, das wird ein großer Mehrwert. Aber dadurch, dass ich den Werdegang nicht mal vollends kannte, ist das ja nicht mal der Hauptgrund, warum Sie hier sind. Denn Ihre Praxis ist ja nun mal ein bisschen anders als vielleicht die 0815-Praxis von Sonja Sonnenschein irgendwie auf der Sonnenallee, sondern das Podologikum in Baden-Baden, habe ich gehört, ist ein bisschen anders ausgerichtet. Also klar, podologische Maßnahmen werden dort als Therapie angeboten, aber der Schwerpunkt liegt, so wie ich das verstanden habe, ja ganz woanders.
Ja, also ich muss dazu sagen, bei mir war das Praxiskonzept seit dem ersten Tag, als ich in die Schule gekommen bin, im Kopf irgendwie gefestigt, weil ich da die Möglichkeit hatte, mich, bevor ich die Ausbildung angefangen habe, mich schon mit der Berufsproblematik auseinanderzusetzen und habe auch schon, bevor ich in die Schule gegangen bin, geguckt, wie sieht die Podologie im europäischen Vergleich aus, was machen andere europäische Länder, und bin dadurch, dass ich halt auch ganz gut Französisch spreche, schnell bei den Franzosen gelandet. Und für mich war schon klar in der Ausbildung, dass ich gerne ein Podologikum haben möchte, in dem Podologie 2.0 stattfindet. Das heißt, für mich war auch schon ganz klar in der Ausbildung, ich werde keine Kassenzulassung machen. Ich werde ein Podologikum gründen, in dem ich als Praxisschwerpunkt Diagnostik, Befunderhebung und auch Labordiagnostik anbiete. Und bevor überhaupt irgendwie was am Patienten podologisch durchgeführt wird. Und so kam ich zu dem Konzept Podologikum. Und das Podologikum betrifft oder beinhaltet für mich, dass jeder Fuß genau die Zeit bekommt, die er verdient. Und das beinhaltet für mich auch, dass im Podologikum jeder Patient erstmal eine ausgiebige Anamnese und eine Befundserhebung über sich ergehen lassen muss. Und bevor ich überhaupt hier einen Therapieplan erstelle oder bevor ich irgendwie zur Zange greife. Ja. Das ist zumindest so mal das Grundkonzept für das Podologikum, was die Podologie betrifft. Ja.
Wenn ich das kurz unterbreche, dann ist also eine Behandlungstonus 20 Minuten, 30 Minuten, wie es bei anderen so...
Undenkbar.
Undenkbar, ne? Also undenkbar. Allein schon die Erklärung dauert ja wahrscheinlich schon, oder die Anamnese, bei einer guten Anamnese ist man locker 20 Minuten dabei.
Bei mir dauert, also es kommt darauf an, wie umfangreich die Anamnese ist. Ich habe mir einen eigenen Anamneseplan erstellt, kommen wir später nochmal zu sprechen drauf, aber ich brauche für eine richtige fundierte Anamnese mit ein paar Tests zusammen locker eine halbe Stunde, locker. Ja. Ja. Und das nehme ich mir auch, und ich habe mir schon immer auch während der Ausbildung, auch in der Schulzeit schwer getan, dass das immer so nach Time Pressure läuft, und ich wusste, dass ich mir auch in der Palpation Zeit nehmen werde, auch mit den Funktionstests, und dass ich auch wirklich alles durchkontrolliere, was durchzukontrollieren ist, ja, und auch mit der nötigen Aufmerksamkeit und Sensibilität einfach. Und das ist halt hier das Konzept, was im Podologikum für mich so gegeben ist, und das setzt natürlich auch voraus, dass man natürlich auch dementsprechend Patienten braucht, die bereit sind, das mit, nicht nur mitzumachen von der Zeit her, sondern das natürlich auch preislich zu stemmen.
Naja, man kann da nicht mit irgendwelchen so Hardcore-Kampfpreisen von unter 40 Euro, da braucht man ja gar nicht anfangen.
Nein.
Wenn man da eine halbe Stunde Anamnese macht, dann muss das auch Geld kosten, das ist ganz klar. Weil, und das ist ja auch immer wieder so ein Streitthema, ich weiß ja nicht, wie viel Foren Sie da schon mal mit durchforstet haben. Aber das Preisthema ist immer wieder ein heikles für viele. Was darf sowas kosten? Oder was, wo meinen Sie, sollten wir, wo sollte das hingehen? Also ich weiß ja Ihren ungefähren Weg, und ich bin da auch ganz bei Ihnen. Wir können das ja ruhig den Zuhörern vielleicht ja mal, oder Sie können das den Zuhörern ja ruhig auch mal sagen, was wohin sich das entwickeln darf, und vor allen Dingen, das Interessante, es funktioniert ja auch so. Es ist ja nicht so, dass Sie jetzt da Hunger leiden.
Nein, tue ich nicht, und die Praxis ist jetzt, wenn man es bedenkt, so seit September bis jetzt dreiviertel gefüllt. Also das Konzept geht auf, und das wird auch sehr gut angenommen. Ja. Ich meine natürlich, man darf nicht ganz außen vor lassen, dass ich natürlich in Baden-Baden auch hier in einer Stadt bin, wo es sehr viele Menschen gibt, die sehr viel für Gesundheit übrig haben und ausgeben wollen und die vielleicht auch gut situiert sind. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, bei mir kommen nicht nur Maserati-Fahrer hierher und lassen sich hier, oder reiche Russen oder wie man so die ganzen Vorurteile kennt, sondern es sind einfach auch Leute, die dann plötzlich auch den Unterschied feststellen und dafür auch bereit sind, Geld auszugeben. Und wenn wir jetzt so mal schon so eine Spanne aufmachen, bei mir fangen die podologischen Behandlungen alle ab 65 Euro aufwärts an. Ja, und ich habe kein Problem, eine ausgiebige Befundserhebung, Aufklärung inklusive Erstbehandlung für 75 oder 85 Euro anzubieten. Da habe ich überhaupt keine Probleme mit. Ja. Es ist wichtig, dass der Patient aber dafür auch was bekommt. Ja. Sie können sowas nicht machen, indem Sie dann hingehen und sagen, also bei mir ist das alles digitalisiert, der Patient bekommt auch einen dementsprechenden Anamnesebogen mit an die Hand. Ja, ich kommuniziere für den Patienten mit Fachärzte. Das ist dann der zweite Punkt, wo ich jetzt im Podologikum noch als Konzept mit dabei habe, diese interdisziplinäre Zusammenarbeit. Ich vermittle auch direkt an Therapeuten weiter. Das heißt, der Patient hat durch mich quasi das komplette Programm der interdisziplinären Weitervermittlung. Er braucht sich darum nicht mehr zu kümmern. Ja? Ich kommuniziere auch mit dem orthopädischen Schuhmacher und sage ihm, was Sache ist. Ne? Der Patient geht hin und kriegt dort seine Abdrücke gemacht, aber im Vorfeld ist durch mich die ganze Informationsfluss gelaufen. Ja? Und so verhält es auch mit Physiotherapeuten, Ergotherapeuten. Und ich habe einen Maßschuhmacher hier vor Ort, der wunderbare Maßschuhe auch herstellt und dann auch Schuhzurichtungen am Schuh, wie Schmetterlingssohle und so weiter oder Schuherhöhungen durchführen kann. Und das läuft halt alles über mich. Ja, das ist meine Arbeit dann auch. Ja.
Also und, wirklich einen Manager sozusagen für die Fußgesundheit. Also, dass man wirklich den Patienten abholt, dort, wo er ist und all ihm die ganzen Wege praktisch ebnet. Das ist ja... Das ist ja, sage ich mal, 75 Euro fast schon zu wenig.
Also, fast schon zu wenig. Ja, also man muss, ich komme auch an meine Grenzen. Man muss auch dann schauen, inwieweit man da noch Berichte einfließen lässt. Ich kommuniziere natürlich dann auch mit Sacharbeitern von Krankenkassen oder von Privatkassen. Dann werden Berichte angefordert. Es gibt bei mir so ein Basic-Paket von einem kleinen podologischen Bericht über den wirklich ausgedehnten, großen podologischen Bericht, wo ich halt wirklich in die Vollen gehe. Und ich muss dazu sagen, ich habe nicht nur, weil ich schon relativ früh mit Medizin umgehen konnte, aber ich habe in meiner Ausbildung bei der IB in Mannheim auch einen wahnsinnig tollen Doktor gehabt, der Dr. Schreiber. Und von dem habe ich einfach wahnsinnig viel anatomisches Wissen und viel, viel Latein gelernt. Und das macht uns Podologen ja auch als Fachkräfte aus, dass wir uns in der Sprache halt auch sicher bewegen können. Ja. Und ich schreibe Berichte und ich bin mir sicher, und das habe ich auch schon eine Rückmeldung bekommen, dass mancher Arzt dann wirklich denkt, was ist denn jetzt los mit dem Nagelknipser da oben? Ja? Also wo kommt das ganze Latein her? Wo kommt das ganze Fachwissen her? Ja? Aber das macht uns natürlich auch aus und das macht meinen Preis aus. Den Anspruch habe ich an mich als Podologe. Ne?
Sehr schön. Also ich find's großartig und das ist ja auch ein Weg, sage ich mal, den ich halt auch zukünftig für viele, viel mehr Kollegen sehe. Auf jeden Fall ist das natürlich auch ein sehr mutiger Schritt, weil ich denke, dass es, wenn man sich da ortsmäßig umguckt, dass es da doch dann, dass man dann doch die Speerspitze darstellt und viele andere dann so im unteren Normalbereich rumdümpeln.
Ich hatte, glaube ich, einen großen Vorteil hier, weil es gibt natürlich auch Podologen hier in Baden-Baden. Aber ich habe, so wie ich aufgetreten bin und so wie mein Konzept nach außen dargestellt wurde, wurde ich immer als der Fußspezialist schon von Anfang an wahrgenommen. Also bei mir war niemals irgendwo was mit Fußpflege gestanden oder sowas, sondern bei mir steht draußen an den Schildern draus medizinische Fußbehandlung aller Ursachen. Ja? Und ich wurde von Anfang an so fachlich wahrgenommen, dass ich die ersten Patienten, die hier kamen, wirklich an mein Fachgebiet, an meine Grenze von meinem Fachgebiet kamen, wo wirklich war, hier kann sogar ich als Podologe nichts mehr tun. Das muss jetzt richtig chirurgisch oder ärztlich abgeklärt werden. Aber ich war von Anfang an hier in der richtigen Wahrnehmung einfach. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, wenn man hier auftritt. Ich habe mir viel Gedanken gemacht, ob ich wirklich Fußpflege draußen draufschreiben soll oder sowas. Und ich habe es einfach gelassen. Und ich habe einfach komplett draußen dran geschrieben, was ich eigentlich bin. Ja, ich bin Fußheilkundler. Ja. Und deswegen wurde ich auch so wahrgenommen von Anfang an.
Also auch diese Außenwahrnehmungsgeschichte und beziehungsweise diese Öffentlichkeitsarbeit ist ein großer, großer Teil, der ja auch wirklich zu diesem Mehrwert dann beiträgt, oder?
Ja, Networking und auch diese, also wie man die Praxis konzipiert, das Konzept muss man natürlich erstmal nach draußen transportieren. Ja, das ist natürlich ganz wichtig. Und man muss halt draußen halt auch dementsprechend auftreten. Ja, und man muss den Patienten sofort klar machen, sie kommen hier nicht in eine Fußpflegepraxis. Das ist ganz wichtig, dass man denen das von Anfang an gleich löscht, diesen Gedanken. Ja, und dass man auch Anfragen, das glauben Sie, wie bei mir heute noch so, wie den Leute anrufen, sagen, was kostet bei Ihnen die Fußpflege? Dem muss man gleich richtig entgegentreten, ja, und darf sich da nicht ein und erst und darf sagen, oh Gott, das ist jetzt vielleicht einer, dem hätte ich doch lieber gesagt, 45 Euro am Telefon und ich nehme ihn mit, ne? Das setzt natürlich einen finanziellen Atem voraus, aber wenn man ein Konzept durchführen möchte, dann muss man einfach das Standing haben und muss auch wirklich geradeaus laufen. Da darf man nicht anfangen zu schwanken. Und das war mein großes Glück halt einfach hier, dass ich das so machen konnte, ja. Und deswegen halt auch relativ früh, ganz schnell interdisziplinär halt auch mich aufgestellt habe. Ich habe letztes Jahr dann auch gleich einen Arbeitskreis hier gegründet und das ist dann so der zweite Teil vom Podologikum oder einer der weiteren Teile vom Podologikum, wo ich natürlich ganz schnell geguckt habe, dass ich entsprechende Therapeuten mit hier im Arbeitskreis integriere, Ärzte mit integriere, Networker mit integriere, um diesen Arbeitskreis dann halt auch oder im Arbeitskreis dieses Konzept nach außen tragen zu lassen. Ja. Und das ist für mich existenziell, ja, existenziell hier. Zumal ich ja auch hier die Problematik habe in Baden-Baden, dass wir hier keine wirkliche Fußambulanz haben. Das heißt, ich habe ganz am Anfang auch den ersten Patienten bekommen, der diabetisches Fußsyndrom hatte, hatte schon Mal- und Perforans und saß bei mir auf dem Stuhl und fragte mich jetzt, was soll er tun? Ja? Und ich wusste nicht, wo kann ich den Mann hinschicken? Es gibt keine Fußambulanz. Dann brauchen sie ein interdisziplinäres Netzwerk, um für den Patienten richtig zu agieren. Und ich habe mir dann sofort eine Dermatologin angerufen. Ich habe sofort einen orthopädischen Schuhmacher angerufen oder für eine Weichbettung und so weiter und habe die mir sofort ins Boot geholt, weil ich mir gucken musste, dass ich den Patienten versorge irgendwie, ja. Und habe dann halt auch geguckt, dass ich mir von der ärztlichen Seite aus das Okay hole, um diese Ulzeration dann auch behandeln zu dürfen, ja. Das sind ja auch immer solche Geschichten, ja. In welchem Graubereich wird man da tätig? Ich bin zwar sektoraler Heilpraktiker und darf deswegen halt auch einiges mehr machen, aber trotzdem, Wundversorgung gehört ja nicht unbedingt jetzt zu meinem Aufgabengebiet. Aber hier ist es dann auch wichtig gewesen, dass man dann halt auch in der interdisziplinären Zusammenarbeit zur Ärztin sagt, bitte schicken Sie mir einfach eine Anordnung oder ein Rezept drüber, dass ich das machen darf. Ich kann es ja, ja. Ich brauche halt nur eine rechtliche Grundlage dafür. Ja. Und so haben wir den Patienten dann versorgt und er war innerhalb von 6 Wochen war der Ulkus zu. Ja. Und das war halt eine tolle Erfahrung. Und dann habe ich halt gemerkt, nur so funktioniert es. Ja. Nur so funktioniert halt auch ein Podologikum.
Es ist genial. Also ich merke, dass da schon viele Dinge einfach gelebt werden, wovon andere einfach immer nur sprechen. Also das sind ja wirklich diese ganze, ich sag mal, dieses ganze Fachwissen, diese ganze Kompetenzen, die da zusammenkommen, ist ja das, wo viele ja erst noch hinwollen, die jetzt da schon verwirklicht sind und auch gelebt werden. Also ich persönlich kann nur sagen, ich kann es immer nur wieder sagen, ich finde es großartig.
Hängt natürlich aber auch wirklich damit zusammen, weil ich halt auch schon ganz früh mich komplett nach den französischen Podologen gerichtet habe, ja. Also ich hab immer geguckt, wie wird der französische Podologe ausgebildet, was kann der französische Podologe, wie arbeitet er? Und ich habe auch während meiner Ausbildung, meine Facharbeit ging zum Beispiel über die Versorgung des Sportlerfußes im deutsch-französischen Vergleich, ja. Also für mich war immer schon der französische Podologe weitaus mehr ein Vorbild als jetzt der deutsche Podologe, weil ich habe halt in Deutschland oder in der Ausbildung bei den deutschen Podologen immer nur gehört, das darfst du nicht, du darfst nur bis hierher gehen, geh nicht drüber, hör auf, dafür brauchst du die Kompetenz, dafür brauchst du jenes. Und das habe ich komplett irgendwann mal abgelegt und habe gesagt, nein, wenn ich hier als deutscher Podologe, deswegen auch zu Beginn, gezwungener sektoraler Heilpraktiker, habe ich ja auch gesagt. Ja. Ich wurde während meiner HP-Prüfung wurde ich gefragt, Herr Ganschuster, warum wollen Sie Heilpraktiker werden? Meine Antwort war damals vor diesem Gremium von 6 Leuten, weil Sie mich dazu zwingen. Ich meine, keine andere Antwort kann man den Leuten geben dort, ja, weil sie zwingen einem dazu, fachlich kompetent zu werden, weil sie mir im Grunde dieses Bologna-Konzept Ausbildung nicht zur Verfügung stellen können, ja, in Deutschland. Und deswegen zwingen sie mich dazu, meine Kompetenz dadurch zu erweitern, dass ich Heilpraktiker werde. Was anderes habe ich ja gar nicht in Deutschland als Möglichkeit, ja. Genau. Und deswegen, ja, also das ist einfach so ein, ich würde auch gerne noch weitermachen. Ich habe mir auch überlegt, ob ich den Wundmanager noch mit dazu machen soll, ja. Was ich natürlich anbieten würde, wenn ich eine Kassenzulassung hätte, ja. Aber im Privatsektor ist das nicht ganz so.
Also es ist tatsächlich so, dass wir für den Wundmanager dann auch als Podologe keine Kassenzulassung kriegen. Das ist ja der große Witz an der Nummer. Dass das nur über die Sachen halt vom Arzt abgerechnet werden. Oder wenn man Wundmanager ist, geht man halt hin und macht dann eigene Rahmenverträge mit den Krankenkassen.
Genau. Ja, so. Aber Sie können als Wundmanager eine tolle Verbindung mit einem Diabetologen eingehen. Das ist für einen Diabetologen eigentlich eine super Win-Win-Situation, wenn ein Podologen mit Wundmanager noch in der Praxis hat. Das ist ja irre für den Diabetologen.
Absolut. Ja. Also bei meinem Lieblingsdiabetologen, wo ich mein erstes Praktikum gemacht habe, Entschuldigung, da ist eine Top-Wundmanagerin dabei, mit der habe ich heute noch einen super Kontakt und die zaubert Dinge da, ja, das ist Wahnsinn.
Ja.
Diese Synergieeffekte, die sich daraus ergeben, ich glaube, dass das Potenzial, das sage ich auch immer wieder, das Potenzial, was in unserem Beruf schlummert, das ist noch nicht geschöpft. Da geht viel mehr. Nur wir müssen das auch, und da bin ich, denke ich auch, und deswegen sprechen wir auch heute, wir sollten das nach außen kommunizieren und auch Kollegen den Anreiz geben, auch in diese Richtung vielleicht mal zu denken und mutig zu sein, auch das zu tun, weil was man in der Schule gelernt hat, das ist was anderes gewesen. Ne?
Ja, das fängt zum Beispiel auch schon damit an, dass ich habe ja dem hiesigen Labor hier angerufen, als ich die Praxis eröffnet habe und habe gesagt, ich brauche eine Zugangsnummer und ich möchte gerne Labormaterial einschicken und so weiter. Und dann legte die Dame erstmal kurz auf und dann rief eine halbe Stunde später der Vertreter an von dem Labor und sagte, Herr Ganschuster, ich glaube, meine Kollegin hat es verkehrt aufgeschrieben. Sie hat aufgeschrieben, Sie sind Podologe. Das kann ja wohl nicht richtig sein, oder? Und dann sagte ich, doch, die Kollegin hat es schon richtig verstanden. Und er hat gesagt, Sie wollen als Podologe Labormaterial einschicken? Und ich sagte dann nur, ja, natürlich. Und der ist sofort, der hat nicht keine 2 Tage gedauert, ist er bei mir hier aufgetaucht und war völlig von den Socken und hat gesagt, das hat er noch nie erlebt, ein Podologe, der Mykosebefunde einholen möchte und so weiter. Und ich habe gesagt, wer in dieser ganzen Welt sagt das, dass ich das nicht tun darf als Heilpraktiker? Wenn man ein bisschen die Heilpraktiker-Ausbildung gemacht hat, dann weiß man, dass man das tun darf. Ja? Und warum sollte ich das nicht tun? Genauso, warum sollte ich nicht mit Kaustika umgehen? Warum? Ja? Es gibt kein Gesetz, was mir verbietet, mit Kaustika umzugehen. Ich sollte natürlich wissen, fachlich wissen, wie ich sie einsetze, wann ich sie einsetze und wann ich sie vor allem nicht einsetze. Ja? Aber mich hat diese Angst, diese deutsche Angst vor podologischen Erweiterungen hat mich nie beschäftigt, weil, wie gesagt, ich habe gesehen, der Franzose darf es, jetzt mache ich es auch erstmal. Jetzt gucke ich erstmal, wer sagt mir eigentlich, dass ich es nicht darf. Ja? Wer sagt mir denn, dass ich nicht befunden darf? Wenn ich eine Heilbehandlung durchführe, ja, das tue ich ja als Podologe, dann muss ich doch auch befunden, ja, befunden können oder diagnostizieren können. Und wenn jemand am Fuß gut diagnostizieren kann, dann doch wir Podologen. Wir sind doch die Fachleute am Fuß. Uns macht doch keiner was vor an den Füßen. Ja? Also es ist für mich absolut hanebüchen, ja? Dass ich höre, so, ich habe es zwar gesehen, aber ich habe nur reingeschrieben, VA, ja, Verdacht auf. Sag ich immer, dann hast du was verkehrt gemacht. Du musst sagen, das ist das, weil ich dieses Fachwissen habe. Ja, natürlich fundiert durch den sektoralen Heilpraktiker. Ja, aber raus aus dieser Verängstigung, raus damit. Ja, das hat überhaupt keinen Platz bei uns. Das beschränkt uns nur, das verengt uns nur. Ich habe das auch immer so erfahren und so erlebt. Ja, ich wurde immer nur begrenzt. Ja, und ich habe niemals laufen dürfen. Und jetzt kann ich laufen mit meinem Podologikum und ich tue es und es funktioniert.
Großartig.
Ja.
Gibt es denn noch, also ich habe ja rausgehört, der große Wunsch wäre ja tatsächlich, das ganze Ausbildungskonzept in eine andere Richtung zu bewegen. Das heißt, an die Hochschulen bzw. an die Universitäten das Ganze zu holen.
Ja, so. Ja, da ist die Zukunft von uns. Da ist sie auch europäisch. Wir werden europäisch im europäischen Vergleich gezwungen sein, Bologna zu machen. Wir werden gezwungen sein. Wir werden ja jetzt schon von französischen oder spanischen Podologen fachlich überholt, ja. Also die sind ja wesentlich weiter als wir, ja. Also das ist ja allein schon von der Art und Weise, wie französische Podologen gesehen werden, wäre es uns nur zuträglich, wenn wir auf dieser gleichen Ebene des Berufsbildes die Ausbildung bringen könnten und würden, ja. Also es würde uns auch wesentlich mehr junge Podologinnen und Podologen bescheren. Ja? Wer kann sich denn eine Ausbildung im Anfang 20 erlauben, die irgendwie 23.000 oder 25.000 Euro kostet? Ja? Summa summarum. Wer kann das? Das kann keiner leisten. Es muss in eine geordnete Hochschulausbildung und Studium muss das irgendwann mal münden. Ja? Das würde uns auch rein von der Wahrnehmung her raus aus diesem Nagelknipser auf zwei Beinen katapultieren. Ja? Ganz wichtig, ganz wichtig.
Und das ist ja auch der Punkt. Wir zahlen ja jetzt, also ich habe ja die Ausbildung mit 21 damals angefangen oder 20, irgendwie so. Und ich habe dieses Geld bezahlt, unlängst weit weg von Baden-Baden tatsächlich. Und tatsächlich waren damals die gleichen Gespräche. Nur ich habe immer das Gefühl, dass diese Beschneidung unserer Kompetenzen halt immer weiter und weiter zugehen. Und da habe ich dann irgendwann, ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen richtig Panik gekriegt, als die halt uns die Nagelspangen auch wegnehmen wollen. Ne? Mhm. Weil das halte ich für es ist auch irgendwie meine Lieblingstherapieform, weil ich glaube, man sollte sich ja immer auf eine Sache spezialisieren und das ist halt mein Spezialgebiet. Und
das gehört bei uns zur Königsklasse mit dazu. Das macht uns ja auch aus als Podologe, dass wir solche Techniken beherrschen. Das grenzt uns auch von jedem ab. Das grenzt uns auch von jedem Dermatologen ab, weil die das nicht können, ja. Genau. Und weil die das nicht lernen. Das ist unser Kerngebiet mitunter, ja.
Genau. Und uns das wegzunehmen, da kriege ich wirklich einen Hals, muss ich ganz ehrlich sagen. Und deswegen denke ich auch, man sollte da wesentlich mehr Kompetenz reinbringen. Auch diese Nachwuchssorgen, die man immer wieder hört. Gerade junge Leute sollten, also ich möchte, dass eines Tages, wenn meine Tochter vielleicht Abitur macht oder auch nicht Abitur macht, dass vielleicht eine ihrer Freundinnen sagt, also ich werde Podologin, das finde ich ist ein toller Beruf. Es ist so vereinzelt. Gibt es junge Leute, auch eine Praktikantin von mir, Anfang 20, die macht gerade die Ausbildung, alles super, aber es sind wenige. Und diese gesellschaftliche Anerkennung und auch, sage ich mal, dass die Notwendigkeit in der Gesellschaft für Podologen gesehen wird, das habe ich mir ja irgendwie auch auf die Fahne geschrieben. Und deswegen möchte ich ja, dass dieser Beruf so interessant wie möglich auch dargestellt wird, weil nur zu sagen, hier, Sonjas, was weiß ich, Wald- und Wiesenfußpflege, ne? Oh. Ihr seid nur bessere Nagel. Wie haben Sie gesagt? Nagelknipser?
Nagelknipser auf zwei Beinen. So wurde ich mal während meiner Hospitationszeit in einer dermatologischen tituliert, ja.
Mich hat mir ein Patient Meister Hornhaut genannt. Ah, da ist Meister Hornhaut. Ja. Das fand ich sogar fast sympathisch. Aber aus diesem doch zwielichtigen und auch nicht so ernst genommen werden, müssen wir raus. Und da denke ich, sind solche Maßnahmen, dass man sagt, ich setze da an, wo ich glaube, dass ich hingehöre. Ich glaube, das ist ganz, ganz richtig und ganz wichtig. Und deswegen finde ich das ganz, ganz wertvoll, dass Sie das mit uns hier geteilt haben heute.
Mhm. Es ist für mich auch zum Beispiel, ich leier das ja auch wie ein Mantra immer wieder bei den Patienten runter, auch gerade bei den Erstgesprächen und so weiter. Man darf niemals ermüden, das immer wieder zu sagen. Und ich lasse mich auch niemals am Telefon oder irgendwelchen, auch mit der Kommunikation von Ärzten als Fußpfleger ansprechen. Ich grätsche da immer sofort rein, sage, stopp, halt, ich bin Podologe, Punkt. Ja. Also dieser Begrifflichkeit Fußpfleger fällt bei mir in meinem Zusammenhang niemals. Und ich finde es zum Beispiel auch das größte Versäumnis der Verbände, also unserer Verbände, dass sie diese Begrifflichkeiten auch der medizinischen Fußpflege niemals juristisch fundamentiert haben. Ja. Also das ist sowas, das ist die größte Versäumnis, die hier gemacht wurde, weil dem Patienten ist nicht zuzumuten, dass er unterscheidet zwischen medizinischer Fußpfleger, Podologe oder sonst irgendwie was, das kann der gar nicht. Ja? Und ich finde, es ist für uns ein Armutszeugnis, dass wir uns jetzt auch gerade durch eine Fußpflegerin, durch den Stuttgarter Prozess uns das haben wieder nehmen lassen, dass sie das wieder machen dürfen, medizinische Fußpflege dran zu schreiben. Das ist, da muss der Verband einfach juristisch so stark sein und das durchzuhauen. Das ist elementar wichtig einfach, ja. Zumal man ja auch mich ermüden oder mich langweilen solche Diskussionen halt auch. Wenn man sagt, ich ärgere mich jetzt über die Fußpflegerin, ich bin hier umgeben von 5 Fußpflegerinnen, ja, im Wurfreichweite, wo draußen dran steht, medizinische Fußpflege. Ich finde, man sollte das einfach ein bisschen eleganter und intelligenter lösen, denn nämlich, wenn man sich das genauer anschaut, wo medizinische Fußpflege draußen dran steht, werden auch medizinische Behandlungen durchgeführt. Und das ist natürlich auch wiederum ein Umkehrschluss. Und darum sollten wir da ansetzen, auch juristisch ansetzen, wo medizinische Behandlungen durchgeführt werden, greifen auch das Medizinprodukte-Betreiberverordnung. Und das heißt dann im Umkehrschluss, die Fußpflegerin ist auch verpflichtet, Medizinprodukte anzuwenden bzw. aufzubereiten. Und dann müsste man diejenigen halt auch mit ins Boot nehmen. Wenn sie schon mit so einem Titel oder mit so einer Tätigkeit werben, dann bitteschön auch komplett, ja, und auch in der kompletten Konsequenz, weil das, was ich als Podologe hier in der Hygiene leisten muss und das auch wieder Einfluss nimmt auf meine Preise, das muss ich natürlich dann auch von denjenigen fordern, die das sich draußen auf die Tür schreiben.
Absolut, da bin ich auch ganz klar dabei. Ich finde es auch immer wieder erschreckend, wenn Leute zu mir in die Praxis kommen und sagen, nehmen Sie wirklich jedes Mal ein neues Besteck? Sie reißen das jedes Mal auf, schmeißen Sie das danach weg? So, nein, das darf ich dann noch aufbereiten. Da hinten habe ich noch extra Raum, etc. Das zeige ich auch gerne den Leuten. Ja, da wo ich vorher war, da lag das schon immer da. Und dann denke ich mir immer so, ekelhaft. Ja, das ist einfach so. Ich denke mir dann immer ekelhaft. Und dann gibt es auch so immer diesen Klassiker, der bei mir, weil ich halt mich noch nicht so stark abgegrenzt habe, muss ich auch ganz klar sagen, dieses lackieren Sie auch. Wieso? Ich lackiere gar nichts. Ich kann weder ein Auto lackieren, noch Nägel lackieren, noch was weiß ich was lackieren. Ich lackiere nichts. Ja, Sie können doch Füße lackieren. Ich so, Füße lackieren kann ich schon zweimal nicht, weil die meisten wollen ja Lack auf die Nägel und nicht auf den Fuß. Aber auch wieder so ein anderes Thema. Und ich finde auch, wir sollten dieses Wellness-Geschichte und dieses Medizinische, wo wir uns ja bewegen, das sollte auch getrennt sein. Es heißt nicht, dass dieser Wellness irgendwas Schlechteres ist. Es hat ja seine ganze Berechtigung und seinen Platz. Nur es sollte auch jeder seinen Platz kennen, denke ich. Und das ist ja auch vollkommen gut. Also ich arbeite zum Beispiel auch gerne mit guten Fußpflegern zusammen. Also wenn jemand zu mir kommt und möchte einfach nur schicke Füße und dem sind meine Behandlungspreise dann zu teuer, dann sage ich, passen Sie auf, ich habe da Kollegin XY, da können Sie hingehen, die macht eine super Fußpflege, ne, ist sogar günstiger und dann kriegen wir noch Strasssteine und noch einen Yin-Yang-Tee und noch eine Kopfmassage und was weiß ich nicht was und und heiße Steine schmeißt die auch noch auf den Rücken. Es ist doch wundervoll. Und ich glaube, dass genau das der richtige Weg ist, dass man sich wirklich gut abgrenzt und eine klare Differenzierung macht, damit tatsächlich der Patient, dem es ja wirklich momentan schwer gemacht wird, es einfacher hat zu entscheiden, zu wem gehe ich? Gehe ich wirklich zu dem medizinischen, grundausgebildeten Podologen oder gehe ich in eine Wellness- und Schönheitsbehandlung?
Genau. Also es ist bei mir zum Beispiel auch, die Leute erkennen bei mir erstmal, und es ist eigentlich fast bei jedem Neupatient so, dass die Leute so einen Aha-Effekt haben und sagen, jetzt habe ich aber auch verstanden, was Podologie ist, weil ich das hier halt auch demonstriere. Ich erkläre den Leuten auch, was dass sie bei mir halt auch im Erstgespräch informiere ich die Leute, mit welchen hygienischen Maßnahmen ich hier mein Geld verlangen muss. Ja, ich zeige den Leuten auch, das sind sterile Instrumente. Ich habe allein schon hier eine Atmosphäre, die dementsprechend ist. Ja, es ist medizinisch fundiert, aber es ist trotzdem eine schöne, also ein schöner Charakter, eine schöne Räumlichkeit, aber trotzdem, die Medizin ist immer im Vordergrund. Und wenn ich den Fuß auch erstmal in einer Anamnesesituation dem Patienten auch mal näher gebracht habe, gucke ich meistens in Gesichter mit offenen Mündern, mir wird dann gesagt, es hat noch nicht mal mein Hausarzt oder mein Diabetologe mir so erklären können. Und ja, dafür sind die Leute auch bereit, Geld auszugeben, weil sie ein fundiertes Fachwissen bekommen und dann auch sagen, ja, da bekomme ich eine adäquate, gute, fundierte Behandlung. Im Umkehrschluss heißt das aber auch für uns, und ich habe nichts gegen Fußpfleger. Wie gesagt, ich habe 5 Stück hier im Umkreis. Aber für uns als Podologen heißt das aber auch, wir müssen uns auch in den Fortbildungen oder in den Foren müssen wir uns ganz klar von den Fußpflegern abtrennen und abgrenzen. Es gab zum Beispiel jetzt vor kurzem gerade so eine klassische Situation, eine Einladung bekommen von einer Firma, die irgendwas mit Spirulina-Algen herstellt. Da steht drauf, Spirulina-Algen, Anwendung für das diabetische Fußsyndrom, eingeladen, Podologen und interessierte Fußpfleger. Ich habe die Firma angerufen und habe gefragt, ob sie noch ganz sauber sind, ob sie noch ganz normal sind, für ein diabetisches Fußsyndrom zu werben und Fußpfleger einzuladen. Da müssen wir uns ganz klar gegen wehren und dagegen sein. Es ist zum Beispiel auch so, ich habe Fortbildungsveranstaltungen, für die ich viel Geld bezahlt habe, erlebt, wo die erste halbe Stunde erstmal erklärt wird, was medial und lateral ist.
Wow.
Da stehe ich auf und gehe vor zu dem Dozenten und sage, Sie geben mir jetzt bitte mein Geld zurück. Das kann nicht sein. Sie können keine Fachfortbildung führen, die ausgeschrieben ist für Podologen. Und wie gesagt, für mich nichts mit Fußpflegern, aber die haben in solchen Veranstaltungen nichts zu suchen. Das begrenzt mich einfach. Ja? Das begrenzt mich in meiner Fortbildung und in meiner Ausbildung. Das funktioniert so nicht. Und dann müssen wir wirklich uns auch hinstellen und müssen sagen, nein, das geht nicht so. Ja? Das funktioniert nicht so. Ein Nebeneinander, überhaupt keine Frage, habe ich auch nichts dagegen. Nur eine Vermischung, die haben wir viel zu sehr jetzt schon und wir müssen uns klar abgrenzen. Und das müssen wir dahingehend tun, dass wir fachlich kompetent sind. Wir sind die Fachleute am Fuß. Wir müssen das Standing haben, auch gegen einen Arzt oder sonst irgendjemanden, uns fachlich zu positionieren. Ich habe das Standing auch hier und sage, wenn mir der Arzt irgendwas Verkehrtes hier ins Rezept schreibt, dann rufe ich den Arzt an oder ich schicke einen Fax hin mit der Bitte um Korrektur, weil ich das als Fachmann am Fuß anders da beurteile. Ganz klare Sache. Ja. Das Standing habe ich einfach, weil ich auch weiß, mir macht da keiner was vor. Ja. Also wenn mir jemand eine Schauxis unterjubeln will, ja, und es ist keine, ja, dann schreibe ich das und dir übermittelt das. Es ist immer die Frage, wie man das tut. Ne? Man darf natürlich nicht hier, aber mit einem Augenzwinkern und mit einer lateinisch fundierten Sprache funktioniert das eigentlich immer ganz gut. Ja. Hm. Also, das ist wichtig, das ist für mich elementar wichtig, auch in meinem Weiterkommen als Podologikum, weil ich bin ja auch als Podologikum hier Zentrum für fachlichen Austausch, ja, für fachliche Veranstaltungen. Ja. Ich plane ja jetzt auch hier im Podologikum fachliche Veranstaltungen, neue Behandlungsmethoden, welche Mittel können wir hier mit einfließen lassen. Ich habe hier auch einen Raum, wo ich zum Beispiel auch meine digitale Praxis präsentiere. Ja. Wir müssen in die digitale Praxis auch übergehen, weg vom Papier. Ich kriege heute noch das Grauen, wenn ich zurückdenke an Praxen, in denen ich mit Karteikarte gearbeitet habe. Ja. Ganz grauselig. Ja. Wir haben als Podologen die Möglichkeit, auf junge Unternehmen wie zum Beispiel auch Pododesk zurückzugreifen, die innovativ sind, mit denen wir eine Praxissoftware mitgestalten können, die wir modifizieren können für uns. Ja. Ich habe zum Beispiel auch mit einem jungen Startup-Unternehmen meinen eigenen Anamnesebogen, meinen digitalen Anamnesebogen erstellt. Der ist 5 DIN A4 Seiten lang. Den habe ich auf dem iPad drüben mit dabei. Da brauche ich immer nur mit dem Finger oder mit dem Pen drauf zu klicken, einen Haken reinzusetzen oder ein paar Nummern einzutragen. Das ist eine ganz einfache, papierlose Sache und ich kann dann aufs Knöpfchen drücken und kann den ausdrucken lassen mit einer Empfehlung für den Facharzt oder für den Hausarzt. Ich gebe es dem Patienten mit und sage hier, das ist ein Teil meines Geldes, was ich gerade von Ihnen verlange. Ja? Und auch Befunde, auch zum Beispiel Honorarvereinbarungen. Ich habe auch Honorar- und Vereinbarungen beziehungsweise, wie sagt man, Behandlungsverträge, genau, die lasse ich mir auch digital unterschreiben. Das ist heute möglich, ja, mit einem Apple Pen, ja. Das kann man auf dem iPad super machen. Will es der Patient ausgedruckt haben, wunderbar. Ansonsten wandert es als PDF bei mir in die Patientenkartei, bei Pododesk mit dazu, ist da hinterlegt. Brauche ich nicht auf meinem Rechner zu speichern, ist schon ausgesourced. Brauche ich mich um die Datenschutzbestimmungen nicht zu kümmern, ja. Ist alles weg, ja. Habe ich eine ganz einfache Dokumentation gemacht, Bilder zu machen, direkt am Patient, iPad raus. Ich fotografiere wie bekloppt, nicht nur, dass ich als Fotograf das natürlich mache, ja, aber ich dokumentiere alles fotografisch, alles, was mir wichtig erscheint, ja, Verläufe und so weiter. Die demonstriere ich dann auch mal dem Arzt, wenn der Arzt nachfragt, ja, oder gerade wenn ich eine Auseinandersetzung habe mit einem Patienten, der sagt, ja, da tut sich ja gar nichts, ja, und gerade bei einem Verlauf einer Onychomykose oder sowas, dann kann ich immer wieder zurückblicken, kann das auch bei Prododesk mir aufrufen, kann sagen, hören Sie mal, da haben wir angefangen, da stehen wir heute, schauen Sie sich doch mal den Verlauf an, ja, wie schön das geworden ist und so weiter. Ja. Digitale Praxis ist auch etwas, was uns ausmachen muss, ja, und was uns ausmacht, auch als Fachkräfte im Podologen. Und deswegen findet das alles hier in meinem Podologikum statt. Ja.
Aber da werden jetzt viele sagen, ja, das ist doch unglaublich teuer, das Ganze umzustellen. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn man jetzt so ein Startup beauftragt für einen eigenen Anamnesebogen. Was kostet sowas? 2000 Euro?
98 Euro.
98 Euro, das ist ja geschenkt.
Das ist völlig geschenkt und der junge Mann war so happy, dass er mal was anderes machen durfte und war, das ist für den ein Klacks, ja. Das ist für jemanden, der mit Computern und der Entwickler ist, ist das ein Klacks gewesen, ja. Und die Vorlagen kamen von mir, er musste das nur alles einfügen und wunderbar glücklich, ja. Ich habe das innerhalb von 2 Tagen habe ich den Bogen gehabt, ja. Und habe den eingepflegt bei mir, ja. Ich habe auch mit der Auseinandersetzung mit Pododesk da Sachen einpflegen lassen, dass es zukünftig auch aus Pododesk möglich ist, den kleinen Anamnesebogen von Pododesk ausdrucken zu lassen. Ja? Da sind die auch ganz offen für und so weiter. Ne? Und ich finde, das ist nicht alles teuer. Die Hardware mag teuer sein, aber sie erleichtert mir mein Leben aus zweierlei Gesichtspunkten. Erstens mal, sie erleichtert mir das Handling. Ich muss auch desinfektionstechnisch nicht immer aufpassen, oh Gott, jetzt habe ich den Stift kontaminiert, ich habe das Papier kontaminiert und ich muss zwischendesinfizieren meine Hände und so weiter. Der iPad ist bei mir drüben drin, der ist in einem Case drin, das kann ich abdesinfizieren, das ist vom Gesundheitsamt auch so abgenommen, easy going. Und was viel wichtiger ist, Zeiteffizienz. Es ist doch meine Zeit, was für die ich nur Geld verlangen kann. Ich kann doch nur für meine eigene Zeit als Podologe Geld verlangen. Und wenn ich mit Papier rummache, ist es einfach zeitraubend, ja, zeitraubend. Digitale Praxis bedeutet für mich Zeiteffizienz, um mehr Zeit zu haben, um eventuell Freizeit zu haben, aber für mich viel wichtiger, um mehr Geld zu verdienen. Ich bin nämlich kein paritätischer Wohlfahrtsverein, sondern ich bin ein Wirtschaftsbetrieb, ganz einfach.
Das ist einfach so, das stimmt. Das ist de facto so. Ich sehe gerade schon auf die Uhr, es ist schon wieder fortgeschrittene Stunde. Ich glaube, wir haben heute eine Menge Themen angesprochen. Jetzt ist immer noch meine Frage zum Schluss. Gibt es noch etwas, was Ihnen auf dem Herzen brennt? Ein Herzenswunsch, eine Message, die Sie unbedingt an die Kollegen da draußen senden wollen?
Ja, natürlich. Also die Grundmessage ist einfach erstmal Mut und Standing zu haben. Traut euch, ihr seid die Fachkräfte am Fuß, lasst euch nicht einschüchtern. Unterscheidet nicht zwischen böser und guter Podologe, ob man mit Nassgerät oder Trockengerät arbeitet, ist auch völlig irrelevant. Lernt Techniken, lernt mit 15er Klinge Unguis incarnatus zu behandeln, atraumatisch. Schreibt Berichte, bildet euch fort, seid in der lateinischen medizinischen Fachsprache perfekt und traut euch wirklich loszulaufen. Lauft los und wenn ihr ab und zu mal eine kleine Mauer einreißen könnt, reißt sie bitte ein. Ja? geht hinaus und schaut auch ein bisschen mehr über den Tellerrand der deutschen Podologie hinaus. Kommuniziert über Instagram oder sonst wie mit anderen Podologen in dieser Welt und in Europa.
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ich bedanke mich erstmal bis dahin, Herr Glanzschuster. Sie haben mir heute wirklich einen wundervollen Abend beschert. Ganz herzlichen Dank für die tollen Worte und an alle Zuschauer, danke, dass ihr, Zuhörer, danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Die nächste Folge ist bereits für euch in Arbeit.